Na gut.
Man hört dir dein viertes Bier nicht an, Sascha.
Nein, das war ja auch nur ein Witz. Ich habe nur ein Bier getrunken.
Ach so.
Aber ich hatte viel Zeit, das Bier zu trinken, während wir an der Technik gefummelt haben.
Naja, wir haben jetzt genau 45 Minuten gebraucht. Das geht doch das eigentlich noch.
Genau 45 Minuten zu viel.
Das war.
Naja, okay, dann beginnen wir mal.
Der Weltraum, unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo Dienstagsgucker, hallo Werner.
Mein Leben.
Das Weiß muss fließen.
Es tut mir leid, Dave, aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Hallo, herzlich willkommen zu einer November-Ausgabe, hoffentlich noch, je nachdem wie schnell ich im Schnitt bin, von Sie reden, der dreibeinige Podcast, heute fernmündlich verbunden nach einigem Hin und Her mit dem Außenstudio in Berlin, im dreckigen Hauptstadtstudio. Hallo, hallo Berlin.
Hallöchen, Sascha.
Haha, noch funktioniert es. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, solange die Technik steht. Wir haben quasi nur ein vorgegebenes Zeitfenster von der Deutschen Reichspost zugewiesen bekommen.
Von der Reichspodcast-Anstalt.
Deswegen ganz schnell meine Frage, Sebastian. Ich habe schon gehört, du hast Kopfschmerzen, aber die wichtigste Frage ist ja auch schon beantwortet. Du hast inzwischen The Orville gesehen.
Ich habe The Orville gesehen, und zwar jetzt genau die ersten beiden Folgen. Also quasi bis zum Menschenzoo war die zweite Folge, richtig?
Mhm.
Ja, ich habe sie gesehen und es hat mir gut gefallen, muss ich sagen, um es jetzt mal so ganz allgemein auszudrücken. Es hat mir gut gefallen, Sascha.
Ja, es wird noch besser.
Kann ich mir vorstellen. Ich hatte auch so wieder das Gefühl, die haben noch nicht so richtig die Chemie raus zwischen den Leuten irgendwie. Naja, ich bin mal gespannt. Also ich hatte ein bisschen Probleme mit diesem Hin und Her zwischen ernsthaft und lustig. Mal wieder. Das hat man in amerikanischen Comedy-Serien ja öfters.
Ja, aber das fängt sich irgendwann. Also ich glaube, die Kritiker hatten damit auch ein ernsthaftes Problem, weil die eine totale Comedy-Serie erwartet haben und dann gesagt haben, was ist denn das? Serie kann sich nicht entscheiden. Ist sie lustig? Ist sie ernsthaft?
Ja, das ist ein Problem. Also ich hatte das Problem auch bei Guardians of the Galaxy nicht so sehr, weil da war es schon irgendwie klarer, dass es auch eine Komödie ist. Aber die haben ja dann auch oft so irgendwie ernsthafte Charaktermomente zum Beispiel und so.
Ja.
Und jedes Mal, wenn halt irgendwie Spannung ist oder so, dann auf dem Höhepunkt der Spannung kommt dann irgendwie ein doofer, mehr oder weniger doofer Joke. Aber okay, das ist was anderes, ja. Das ist ja auch irgendwie mit CGI-Wieseln und also ganz anderes Genre eigentlich auch so, ja. Und das ist das orientiert sich ja mehr an Star Trek TNG, ganz offensichtlich. Ja,
ganz offensichtlich. Es ist quasi ein bisschen Star Trek TNG mit etwas mehr realen Charakteren und manchmal etwas platten Gags. Aber in der Realität zündet ja auch nicht jeder Witz, den wir
Romanze
uns zuschmeißen.
Aus The Newsroom. Ja, aber da ging es irgendwie besser. Das war ja irgendwie auch ernsthaft und witzig gleichzeitig so. Ja. Aber die haben das irgendwie besser hingekriegt, fand ich.
Naja, warte mal ab. Also gerade Folge 3 hat mich aus den Socken gehauen und hat mich komplett überzeugt, dass The Orville alles ist, aber keine Star Trek-Satire, sondern also eine wirklich liebevolle Hommage und warte ab.
Ich plane jetzt in nächster Zeit immer jeden Abend eine Folge Discovery und eine Folge Orville nacheinander zu gucken. Und zwar immer die numerisch sich entsprechende. Also jetzt bin ich aber beiden quasi bei Folge 3 und so weiter. So als kleines Experiment, die beiden Serien im direkten Vergleich.
Ja, ich habe das kleine Experiment abgebrochen nach Folge 4 Discovery und schaue jetzt nur noch The Orville.
Also ich höre genug Leute, die meinen, es lohnt sich Discovery weiter zu gucken.
Ja, das wurde mir auch zugetragen, aber die sagten, ja, ab Folge, was war es, 6 oder sowas, wird es besser, aber ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Nach Folge 4 habe ich gesagt, nee, es ist einfach ein hässliches Schiff voller unsympathischer, inkompetenter Arschlöcher und da habe ich keinen Bock, denen zuzugucken. Es interessiert mich null.
Also inkompetentes Arschloch ist ein ziemlich hartes Urteil.
Ja, guck mal weiter, dann weißt du, was ich meine.
Okay.
Ich sag nur Sicherheitsoffizieren. Und Bärchentier.
Ach so, von den Bärchentierchen habe ich, glaube ich, schon jetzt irgendwie gehört. Hast du das erzählt? Hast du das nicht in der letzten Sendung sogar erzählt?
Nee, ich habe es dir am Telefon erzählt.
Du hast mir am Telefon
erzählt. Mit dem Sporenantrieb, okay. Wo ich gesagt habe, man kann auch genauso gut Globuli in eine Pappröhre werfen. Und
ja.
Star Trek war immer Science Fiction. Science Fiction und nicht Esoterik-Fiction.
Naja gut, man könnte schneller als Licht sich transportieren.
Und, ja, aber es wurde einigermaßen logisch erklärt. Man hat gesagt, da wurde eine Blase um das Schiff erschaffen und innerhalb der Blase galt das Einstein-Universum, aber durch diese Blase wurde die Raumzeit gekrümmt. Das lässt sich noch einigermaßen erklären. Und wir haben, du hast selber gesagt, eine ganze Generation an Wissenschaftlern ist Wissenschaftler geworden, weil sie Star Trek geguckt haben. Und wenn du heute Discovery guckst und dann kommt irgendein scheiß Sporenantrieb von einem Universum umfassenden Wurzelnetzwerk, was man durch Sporen erreichen kann, indem man sich in einen Geisteszustand ersetzt, das ist Dune. Das ist nicht Star Trek. Verdammt nochmal. Ich reg mich schon wieder auf. Ich sollte aufhören, über Discovery zu reden.
Ja, was wäre denn, wenn Discovery jetzt auch nur eine angelehnte Serie wäre, so wie The Orville? Dann auch nicht, oder?
Ja, selbst dann ist sie schlecht. Also es gibt in dieser kompletten Serie keinen, den ich sympathisch fände. Also weder Klingonen noch Menschen. Die Klingonen nerven wie Sau und die Menschen nerven ebenfalls wie Sau. Die einzige, die kein unsympathisches Arschloch ist, ist Tilly. Wir baden gerade unsere Hände drin. Die nervt. Also es ist Wesley hoch 10.
Wesley hoch 10, okay. Das, obwohl ich jetzt im Nachhinein ja sagen, na egal. Ja, ich bin mal weiter gespannt, was da in beiden Universen passiert. Ich hoffe mal, ich schaffe meinen selbst auferlegten Fernsehpflichtplan jetzt quasi durchzuhalten.
Also wir haben ja Gregor vom Grauen Rat genötigt, irgendwann mal The Orville zu gucken. Der hat auch gedacht, naja, hier ist Seth MacFarlane, das ist alles so Pipi-Kaka und nee. Und dann hat er irgendwann mal die erste Folge gesehen, hat mir sofort irgendwie eine Sprachnachricht geschickt, so boah, ist das geil, warum hat mir das keiner gesagt?
Nee, ich muss sagen, also mit unflätigem Humor hatte ich jetzt da nicht so Probleme. Ich fand, dieser Kiffer-Joke war ein bisschen bemüht eingebaut und hat, glaube ich, nachher auch überhaupt nicht sich ausgezahlt. Ne? Nur so nach dem Motto, guck mal, ich kiffe ab oder ich konsumiere irgendwie hier Brownies und wir haben das früher öfters gemacht.
Weißt du, ich habe die Theorie, dass Seth MacFarlane dem Sender halt eine Star Trek-Parodie verkauft hat, eine Comedy-Serie.
Yep.
Und der Pilotfilm ist auch noch so voll in diese Richtung, so ein bisschen jedenfalls. Ne? Also viele blöde Gags drin teilweise. Und die nehmen im Laufe der Serie immer weiter ab. Man hat immer so ein, zwei dämliche Gags in jeder Folge, die man in den Trailer schneiden kann. Und um diese Serie als Comedy zu vermarkten. Und selbst das hat ab Folge 4 spätestens aufgehört.
Ja gut, das klingt ja, da kann ich mit leben, sag ich mal, wenn das so ist.
Ja. Und meistens passt es irgendwie auch. Es gibt zum Beispiel eine Folge, da fahren sie im Aufzug. Und dann fängt der halt irgendwie an, nur blöd zu quatschen und sagt, ich konnte mal nie Aufzug fahren, ohne mich dämlich anzustellen dabei. Weil ich finde das total unangenehm, Aufzug zu fahren mit vielen Leuten. Und da dachte ich so, das sind die Szenen, die man bei Star Trek nie gesehen hat, weißt du?
Ja, ja, und auch ständig muss jemand aufs Klo. Und da meinte meine Freundin ganz intelligenterweise, das könnte ja auch eine Anspielung auf Star Trek sein, weil man sie ja da nie aufs Klo gehen sieht, ja, oder drüber reden hört. Und da machen sie es ständig. So von wegen in your face Star Trek. So nach dem Motto. Und wo ich wohl etwas mich zusammengekrampft habe, war dann so, ihr erster Offizier ist ihre Ex-Frau. Und dann direkt in der nächsten Folge, oh, und auf diesem Transporter sind auch ihre Eltern. So, es ist schon, naja gut, aber wie gesagt, ich warte jetzt mal auch auf deinen Rat hin, die Folgen ab, die da kommen. Und
es lässt nach und es wird wirklich deutlich besser. Und Seth MacFarlane hat in einem Interview gesagt, Star Trek war für ihn immer eine Vision von einer schönen Zukunft und er hat immer gedacht, Mensch, diese Enterprise D, das ist das Schiff mit den Teppichen an den Wänden, wo man gerne einsteigen will und das ist halt das, was er vermisst. Und ich sage tatsächlich, auf die Orville würde ich ohne mit der Wimper zu zuckern einsteigen. Weil
sie schöne Teppiche an den Wänden haben.
Da kleben so schöne Teppiche an den Wänden, es ist hell beleuchtet.
Duftbäumchen.
Und der Captain ist wirklich super. Also es ist ein Captain, der kümmert sich um seine Crew. Das ist so.
Das muss ich sagen, das fand ich auch sehr sympathisch, als er meinte, hier Kermit der Frosch ist mein großes Vorbild, er weiß irgendwie das Beste aus den Leuten rauszuholen. Irgendwie so. Ich habe Kermit vorher nie so als Chef gesehen, ja, aber er war es ja eigentlich. Er war ja
in der Show war er der Chef,
ja. Der Chef, klar, ja. Aber stimmt, er hat so gar nicht so, er ist so mal ganz anderer Typ auch nochmal als Picard, ganz anders als Kirk, ganz anders
als
Sisko.
Er hat so Picard-Anwandlungen teilweise. Also er kümmert sich wirklich um seine Leute. Und das ist halt ein ziemlich guter Chef, finde ich. Also der sagt zwar so, oh Gott, wir brauchen eine bessere Crew teilweise. Also sagt er so im Scherz untereinander. Aber er verteidigt seine Leute nach außen hin.
Und holt seine besten Freunde als Offiziere auf die Brücke.
Ja. Und auf dem
Schiff... Klüngel!
dürfen auch mal Sitcoms geguckt werden, es darf gekifft werden und es darf gelacht werden und es gibt Karaoke-Abende. Ich meine, wer will da nicht einsteigen?
Ja klar, und irgendwie an der Steuerkonsole vom Raumschiff kiffen ist ja auch genau das Richtige.
Ja.
Der hat mich übrigens ein bisschen an den Flug. So von seiner Art her so ein bisschen an, oder auch von seinem Aussehen an den Navigator von der Normandie erinnert aus Mass Effect. Von der Normandie.
Ich muss mich jetzt outen, ich habe nie einen Rechner besessen, der stark genug war, Mass Effect spielen zu können.
Och, was? Müsste jetzt eigentlich, der erste Teil ist ja auch schon etwas länger her. Ich oute mich mal, ich fand das Ende von Mass Effect 3 gar nicht so schlecht.
Das hast du mir schon mehrfach gesagt, Sebastian. Davon wird es auch nicht besser.
Mir fiel gerade nichts Besseres ein. Okay. Nee, dann bin ich mal gespannt und vielleicht, wenn, wie gesagt, das klappt, dann gibt es jetzt öfters mal Meinungen von mir zu The Orville und zu Discovery, da
falls es irgendjemanden
interessiert.
Ja. Ja, wir wurden schon genötigt, eine weitere Ausgabe zu machen. Wir wurden vermisst, Sebastian, und das ist immer ein gutes Zeichen.
Das ist immer ein gutes Zeichen.
Und da habe ich gedacht, Mensch, dann lass uns doch hier die Widrigkeiten der Technik zu Trotz uns mal abends zusammenfinden und mal über ein Thema reden, was mir auf der Fahrt zur Doctor Who Convention aufgefallen ist.
Ja, wir sind schon bei Zeitmarke 12:44, also dann
sag aber mal. Das muss ich ja noch erzählen. Ich bin ja nach Kassel gefahren, und zwar von Aachen aus, weil ich bei meinen Eltern war. Ich bin mit einem komischen Regionalzug von Köln von Dortmund nach Kassel gefahren. Genau, ich bin von Aachen nach Köln, von Köln nach Dortmund und von Dortmund nach Kassel. Und dieser Zug war rappelvoll mit Kegelclubs und hast du nicht gesehen. Und ich dachte so, ja okay. Es war, was war denn das für ein Tag? Freitag, gut, war Freitag. Und ich dachte, aber der Zug war wirklich bis zum Bersten gefüllt mit Kegelclubs und alle saßen da und hatten, halt dich fest, Bitburger in Dosen. Was ja irgendwie schon doppelt eklig ist, aber okay. Und tranken und der Damenkegelclub hatte halt Pikolöchen dabei, wie man das so kennt, und Tupperdöschen. Und der ganze Zug war voll. Also doppelt gesehen, im doppelten Sinne war der ganze Zug voll.
Das sind alles derselbe Kegelclub oder war das ein
Kegelclub? Das waren verschiedene Kegelclubs. Ich bin ja hier als elitärer Typ, reise ich erste Klasse, ja, in der Bahn. Ich weiß auch warum, spätestens seitdem ich von Dortmund nach Kassel gefahren bin. Und ich fragte dann einen mitreisenden Bundespolizisten. Oh,
der feine Herr.
Ja, der feine Herr. Sagen Sie mal, wo wollen die alle hin? Die wollen doch nicht nach Kassel. Weil Kassel, weiß man ja, verhungert man ja abends. Und er sagte, nee, die fahren nach Brilon. Und ich so, alles klar, nach Brilon. Kennst du Brilon, Sebastian?
Aber die hat doch alle Tupperdosen dabei. Vielleicht hatten sie Abendessen alle Tupperdosen drin.
Es ist im Sauerland und im Brilon-Wald sind die wirklich komplett aus dem Zug gefallen und sind dann nach... Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Eben hatte ich es noch gewusst.
Dort hört morgens.
Sie wollten nach Brilon.
Sie wollten nach Brilon, sind im Brilon-Wald ausgestiegen, um dort weiterzufahren ins nordhessische... in einen nordhessischen Ort, dessen Name mir entfallen ist, der offensichtlich sowas ist wie das Mallorca von Nordrhein-Westfalen.
Ach, das kann doch nicht Sinn. Was war das noch? Menzler Körbischestrup, das liegt mir um die Zunge.
Willingen, genau. Und er sagte, nee, die fahren von Brilon weiter nach Willingen. Und ich so, okay, Willingen, noch nie gehört, keine Ahnung, was ist das? Ich habe dann tatsächlich die Fahrt, wenn ich den Netz hatte, damit verbracht zu googeln und habe festgestellt, dass Willingen tatsächlich irgendeine Skischanze hat und Après-Ski-Party feiert bis zum Get-No und im Winter haben die tatsächlich Sonderzüge nach Willingen im Programm, um das besoffene Partypack nach Willingen zu schaffen und wieder zurück. Und die marodieren dann einmal durch den Ort, kotzen den Leuten die Vorgärten voll und verschwinden wieder. Es ist faszinierend.
Okay, klingt jetzt so ein bisschen, keine Ahnung, nach Oktoberfest oder so?
Ja, aber die kompletten Wintermonate durch. In Willingen. Party Willingen. On Garth.
Gut, ja. Also wenn ihr noch nichts vorhabt, wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr jetzt irgendwie die grauen Novembertage verbringen wollt, die sind ja vorbei, die grauen Dezembertage, oder je nachdem, wann du schneidest, die grauen Januartage, dann fahrt nach Willingen. Da ist Après-Ski-Party bis zum Abwinken.
Kommt zu unserem Hörertreffen 2018 in Willingen.
Jetzt hast du was gesagt. Also die waren nicht zum Kegeln unterwegs quasi, sondern es waren einfach nur Kegelvereine, die sich da die Kante geben wollten.
Ja, ja, ja.
Und haben.
Faszinierend.
Naja, ich meine, sowas soll es geben, ne?
Weil Brilon ist halt im Sauerland, da ist halt nichts so, außer Wald. Brilon Wald, wie der Name schon sagt. Und man fährt von Brilon Wald einen Bummelzug nach Willingen und entlädt das Partyvolk.
Können wir ja da unsere Orville-Convention feiern.
Das ist eine sehr gute Idee.
Ne?
Ach ja. Aber eigentlich wollten wir heute ja, also in dem Zug lag eine Zeitung, die ein einsamer Fahrgast dort vergessen hatte. Und in dieser Zeitung fand ich einen Artikel, der sagte, dass ein berühmtes Geburtstagskind in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. Und ich sagte sofort, als ich das las, rief ich quasi durch den erste Klassewagen, was zu merkwürdigen Blicken führten seitens der anderen Reisenden. Das ist das Thema unseres nächsten Podcasts. Und zwar geht es um das lustige Taschenbuch.
Yay, jetzt ist es raus.
Ja, das in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. Wer hätte das gedacht? Tatsächlich 1967 das erste Mal, dass mit dem Columbus-Falter das lustige Taschenbuch erschien. Und was soll ich sagen? Wenn ich jetzt rankäme, weil die Kabel nicht lang genug sind, der Columbus-Falter liegt dort fast in Griffweite neben mir.
Jetzt nicht nur wegen der Sendung, sondern auch sonst. Also,
ich habe ja einen lustige Taschenbücherschrein in meinem Privatbad sozusagen. Denn du erinnerst dich, wenn du mich mal besucht hast bei meinen Eltern und auch sonst wo, lag in der Regel ein lustiges Taschenbuch in Griffweite auf dem Klo.
Ja, das weiß ich wohl. Und ja. Du liest die auch bis zum heutigen Tag, also kaufst die noch bis zum heutigen Tag.
Ich habe die ewig gekauft und habe dann irgendwann mal aufgehört und dann wieder angefangen. Und jetzt ist es mittlerweile wieder so ein bisschen eingeschlafen, aber ich habe die letzten 5 Jahre fast jedes lustige Taschenbuch wieder gekauft.
Wow, das ist echte Fantreue. Überall
die kommen ja einmal im Monat nur raus, also insofern ist es nicht so schwer.
Ich hatte mal irgendwie auf dem Sperrmüll, glaube ich, es war auf dem Sperrmüll, doch ja, da hatte ich eine ganz 2 Meter lustiges Taschenbuch irgendwie entdeckt. Mhm. Die waren irgendwie so eingesprüht mit Parfüm.
Okay.
Ich weiß nicht, vielleicht sind die mal nass geworden oder so. Wir waren auch schon was älter. Ich glaube, ein Teil davon habe ich dann später vermacht, unter anderem auch den Columbus-Falter. Ist das ja, richtig?
Deckt den habe ich da, von dir bekommen. Und du wirst ja in den Hintern beißen, denn in einem gut erhaltenen Zustand ist der Columbus-Falter mittlerweile mehrere hundert Euro wert.
Ich bin nicht gut in so Spekulationen, muss ich sagen. Sonst hätte ich mir irgendwie jetzt Mitte Sommer doch ein paar Bitcoins mal gekauft oder einen.
Nee, Bitcoin trendet nicht mehr. Also ich kriege mittlerweile so viel Spam, reiten Sie auf der Bitcoin-Welle.
Nee, aber wenn ich jetzt verkauft hätte, hätte ich verdoppelt. Ja, also gut, im Sommer war er noch bei 4.000, jetzt ist er aber fast bei 10.000. Ich könnte jetzt verkaufen, hätte meinen Einsatz verdoppelt.
Aber ich glaube, die Blase platzt gleich. Also wenn die Spammer anfangen, dir Bitcoins anzudrehen, solltest du skeptisch werden.
Ich weiß, es kam auch zur 10.000er-Marke, kam jetzt in allen Nachrichtenportalen irgendwie ein Artikel drüber. Also jetzt weiß es auch der letzte. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass es der Anfang vom Ende sein könnte. Man weiß es nicht, aber ich weiß es auch wirklich nicht. Also andererseits kamen auch wieder so Artikel wie, mittlerweile kostet die Bitcoin-Berechnung irgendwie mehr Strom als von den, was waren es, 150 am wenigsten stromverbrauchenden Ländern zusammen.
Achso, also mehr als Irland, in Deutschland kann ich mir das vorstellen. In Bangladesch?
Irgendwie, was waren es, 1,2 Promille der gesamten Stromerzeugung der Erde gehen da jetzt irgendwie für Bitcoins drauf. Also nicht nur das Berechnen, sondern auch die Transaktionen. Die sind wohl auch irgendwie, die Verifikation ist wohl sehr energieaufwendig, rechenaufwendig. Man weiß es nicht. Aber
naja.
Solange ich nichts, keinen Bitcoin gekauft habe, könnt ihr wahrscheinlich problemlos zugreifen. Wenn ich meinen ersten dann kaufe, dann stürzt es ab.
Ich greife gerne zu in meinem Badezimmerregal zu einem lustigen Taschenbuch.
Genau, das ist ja dann auch schon, jetzt haben wir gerade erfahren, quasi, wie viel kostete das damals, so 1,60 oder 2 Euro? 2
Mark 50.
2 Mark 50, dann hat sich bei 600 Euro, der wird ja auch vertausendfacht irgendwie so.
Ja, aber die Betonung liegt ja auf gut erhalten.
Ja, du darfst die Dinger nicht ständig lesen, Sascha.
Das ist das Problem, ich nehme ja auch Spielzeug aus der Verpackung, weil ich damit spielen will.
Ja, du und deine Actionfiguren, ne?
Ja, meine zahlreichen
Actionfiguren. Oh nein, Lord Helmchen, was machen Sie?
Sowas finde ich immer albern. Naja, wie gesagt, ich komme auch hinter diese ganzen Geocoin-Geschichte nicht. Also Falk versucht mir das zwar regelmäßig zu erklären, warum man Geocoins kauft, aber und die dann nicht auf die Reise schickt.
Ist das
aber
auch eine Kryptowährung?
Nein. Das ist eine Geocacher-Kryptowährung, die mittlerweile aber auch relativ viel wert ist. Aber da platzt irgendwann auch die Blase wahrscheinlich.
Ich weiß nicht. Also meine Theorie ist, sobald ein ernsthafter Player Bitcoins irgendwie verwendet, also eine Bank oder ein Staat, dann wird er seine eigene Technologie nehmen. Aber wie gesagt, ich weiß es auch nicht.
Also du warst nie so ein lustiger Taschenbuchleser.
Ich habe die schon gelesen. Also ich war ja, ich hatte ja hier Asterix und Lucky Luke.
Ja, ja, und, genau. Du warst
ja der Typ. Und ich freue mich nicht zu sagen, auch Tim und Struppi.
Tim und Struppi.
Und Fix und Foxy habe ich auch
viel gelesen. Ist
ja, ich weiß. Nazi, automatisch. Wenn man Fix und Foxy früher gut fand, dann ist man ein Rassist.
Und das Knacksheft.
Das Knacksheft, ja, aber naja. Also am liebsten mochte ich eigentlich, glaube ich, Asterix. Die habe ich, glaube ich, am meisten gelesen.
So. Du lachst, Knacksheft gibt es immer noch. Ich war letztens mit meiner Tochter im Planetarium und habe dort irgendwie Didi und Dodo entdecken den Weltraum. Und ich wusste gar nicht mehr so richtig, wer Didi und Dodo sind wurde dann irgendwie wachgerüttelt, als ich dann im Planetarium saß. Ach, scheiße, das sind ja die Knacksfiguren. Ja.
Ich glaube, es war ein Radiobeitrag über Mike Hamsterbacke. Die kennst du wahrscheinlich nicht. Die sind von der Spar- und Darlehen, die Volks- und Raiffeisenbank. Gab es doch früher mal. Mhm. Die fand ich auch schon irgendwie besser als Knacks, weil Knacks war immer nur irgendwie Sparen. Kinder, und, bringt euer Geld zur Bank.
Kannst du dich daran erinnern, dass neben dem Fußröntgengerät bei Salamander immer noch die Abenteuer von Lurchi auslagen?
Also an die Abenteuer von Lurchi kann ich mich noch erinnern. Die fand ich irgendwie cool, weil die waren so ganz anders. Immer mit der Schreibschrift und waren die auch in Gedichtform? Kann das sein, dass die gereimt waren? Aber auf alle Fälle waren die irgendwie immer in Schreibschrift und dann immer nur ein Bild pro Seite und darunter dann die irgendwie der Text. So. Die fand ich aber auch irgendwie ganz cool.
Und Medi und Sini.
Wir sind so zugeschmissen worden früher mit Sachen. Also immer noch hier ein kostenloser Comic von, also eine Zeit lang hat man ja gedacht, irgendwie jedes Geschäft mit Filialen muss irgendwie einen Comic rausbringen. So.
Was machen die heute? Apps.
Und weiter Comics, ne? Wie wir ja gehört haben. Apps, genau. Irgendwelche Rubbelcodes oder mit Code im Deckel, kennt man ja, ne? Bei Cola. Achso. Fand ich auch mal eklig.
Aber die Knibbelbilder bei Cola damals, die gibt's nicht mehr.
Diese in den Deckeln, in dieser Isolierung, die waren dann bedruckt, ne? Die konntest du rausziehen.
Die hätte ich gerne. Und das fand ich so geil. Diese, also ich war nie ein großer Fußballfan, aber irgendwie zur WM den, wie hieß er denn? Rudi Völler, als er noch spielte, nicht Trainer war. So alt sind wir. Aus dem Cola-Deckel knibbeln. Und auf das Poster kleben. Das war schon was.
Ich meine, die hätten auch mal irgendwie Disney-Figuren gehabt oder so. Und in jedem Hanuta und Duplo waren ja auch mal diese Abziehbilder drin, ne? Mit so,
die gibt's immer
noch. So mit Asterix. Und später dann auch mit Bundesliga-Größen, ja.
Es war mal lustig, wenn man früher auf Klassenfahrt gefahren ist mit der EAV-Kassette und irgendwie an einen Aussichtspunkt gefahren ist, wo halt alle Klassenfahrten angehalten haben, dann war an diesem Aussichtspunkt immer diese Schnibbel von den Dosen verteilt. Weißt du es noch?
Ja, Also die von den Cola-Dosen quasi der Verschluss, der genau. Früher noch komplett zu entfernen war, wenn man die Dose öffnete.
Genau, und dann hat man mal erkannt, aha, hier fahren viele Klassenfahrten hin, weil da lagen überall diese Cola-Dosen-Schnibbel.
Ich glaube, das war auch der Grund, warum sie es geändert haben. Das war nämlich wirklich so.
Vermutlich.
Naja, ich meine, die Erwachsenen haben halt ihre Kippen irgendwie auf den Boden geschmissen, ne? Und ja. Wir Kiddies haben dann so ganz unbedacht immer diese Alu-Nöppel da durch die Gegend geschossen. Die flogen halt so gut.
Auch meine Tochter hat im letzten eine Capri-Sonne gekauft und ich sagte so, steck den Strohhalm mal wieder unten, lieber Pro-Tipp, ja? Papa gibt den Pro-Tipp. Steck den Strohhalm lieber unten in den Boden rein, weil man sticht es so schnell durch. Du kennst das doch, wenn du eine Capri-Sonne kaufst, dass du quasi den Strohhalm nimmst und dann beherzt in die vorgesehene Öse das Ding steckst und dann auf der anderen Seite wieder rauskommst, der Capri-Sonne, weil du einmal komplett durch die Verpackung gestochen hast.
Ich habe die immer so mit beiden Händen gequetscht, bis die vorne aufgeplatzt ist und habe mir dann versucht, den Inhalt in den Mund zu spritzen. Nein, habe ich nicht wirklich. Aber mit dem Durchstechen, ich glaube, das ist mir mal passiert, aber durch die äußere Verpackung habe ich das nie durchgekriegt, also wo nicht das Loch war, weil dann ist immer der Strohhalm eingeknickt, wenn ich das versucht habe.
Also in meiner Erinnerung war das Öffnen einer Capri-Sonne mit ziemlichen Hindernissen verbunden.
Ich hatte nie Capri-Sonne, ich hatte immer Orangina, diese weißen Pakete, Päckchen. Das war Mineralwasser damals. Hatte ich nicht, nee. Da bin ich erst später drauf gekommen. Okay, lustiges Taschenbuch. Aber du bist echt der lustige Taschenbuchleser. Ich konnte mit den Figuren nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Also,
warum nicht?
Also exemplarisch ist mir da so eine Geschichte eingefallen. Es war ja immer Onkel Dagobert zum Beispiel und Donald Duck. So, ne? Also Donald Duck.
Duck.
Donald Duck wollte nie arbeiten. Das war, glaube ich, immer so eine Sache. Und Onkel Dagobert wollte ihn mal dazu bringen, dass er für ihn arbeitet. Und in einer Folge hat Onkel Dagobert sein ganzes Haus irgendwie mit dem Helikopter dann rausgerissen, quasi aus dem Fundament und irgendwie auf dem Ozean abgelassen, damit dann der Dagobert irgendwie, der Donald irgendwie im Taucheranzug nach irgendeinem Schatz tauchen musste oder sowas in der Richtung. Und ich fand den Donald irgendwie mal so ein bisschen blöd, weil der halt immer so miesepetrig war und so, ja, auf seine Art irgendwie auch überheblich. Und den Dagobert fand ich immer doof, weil der halt so ein absoluter Geizhals und Knauserer und,
aber ja, mit Herz
war. Ja.
Also Donald ist wirklich jemand, der bringt sich ja quasi immer um sein eigenes Glück.
Ja.
Also er ist ja eigentlich ein Pechvogel und wenn er halt mal irgendwie in eine Situation kommt, wo er dann irgendwie vielleicht sogar durch eigenes Verschulden oder was ist das positive Pendant zu Verschulden?
Verdienst?
Ja, durch seinen eigenen Verdienst quasi zu Vermögen kommt, verprasst er es immer, weil er immer einen Schritt zu viel geht, sozusagen.
Ja, stimmt.
Aber ansonsten ist er auch in den Geschichten, der ist nie so konsistent. Das kommt immer auf den Zeichner und Texter an. Das ist immer sehr unterschiedlich. Und natürlich, wenn man sich irgendwie so eine Ausgabe aus dem Jahr 1967 anguckt, so ein Kolumbus-Falter oder sowas, da werden die Kinder auch schon mal, also die Kinder sind ja nicht, die Neffen von Donald Duck auch schon mal gerne verprügelt und dass ihnen der Hintern glüht.
Stimmt, auch das.
Das ist halt irgendwie,
wenn man das, Kindesmissbrauch.
Wenn man das so heute betrachtet, denkt man so, hui. Ja, wird man heute nicht mehr so drucken, aber trotzdem sind die lustigen Taschenbücher Erstauflagen noch mal in der Zweitauflage rausgekommen und ich habe jetzt irgendwie mal recherchiert, aber ich habe es auch nicht rausgefunden, ob die irgendwie an den Stories irgendwas gedreht haben, weil da war einiges dabei, also auch so mit, ich sag mal, so Klischee-Negern, wo man denkt so, es würdest du heute auch nicht mehr so drucken können, nur ohne weiteres. Also hier die dicklippigen Schwarzen mit den Knochen in den Haaren, das war in den 60ern vielleicht noch okay, aber heute glaube ich, wenn man da sowas rausbringen würde, Aufschrei, Hashtag.
Ja, wie ist es denn? Hat sich das geändert? Also in den aktuellen Geschichten vom lustigen Taschenbuch kommt sowas nicht mehr vor?
Nee, kommt sowas nicht mehr vor. Also es hat sich schon deutlich geändert. Also die Tick, Trick und Track, also die Neffen von Donald Duck, haben ja früher halt das lustige Fähnlein-Fieselschweif-schlaues Buch gehabt.
Buch dabei.
Das schlaue Buch des Fähnlein-Fieselschweif und da stand ja alles drin. Und mittlerweile haben die auch Handys und sowas und Gedöns. Wobei das immer bei Dagobert Duck sehr lustig ist, weil der ist ja ähnlich wie Monty Burns immer noch so ein bisschen in der Vergangenheit verhaftet und benutzt halt irgendwie auch, das ist leider auch so ein bisschen eingeschlafen, halt so ganz merkwürdige Konstruktionen, um voranzukommen. Dann hat er irgendwie halt, wenn er irgendwie in die Anden fährt, halt ein gigantisches Lama als Roboter, mit dem er dann irgendwie von Donald Duck abholt und der fällt natürlich standesgemäß in Ohnmacht, wenn Onkel Dagobert morgens um 5 bei ihm klingelt mit diesem großen Lama und sagt, wir fahren jetzt in die Anden und er wacht dann in diesem Lama wieder auf und hat keine andere Wahl, als mitzukommen. Das ist so eine typische Geschichte von den Ducks zum Beispiel in dem lustigen Taschenbuch.
Und dann gab es ja noch immer dann Mickey-Maus-Geschichten in jedem Buch.
Ja, am Anfang war es so, dass tatsächlich das getrennt war. Es gab also reine Duck-Comics und es gab reine Mickey-Maus-Comics oder Ausgaben von
lustigen Taschenbüchern. So habe ich das auch in Erinnerung.
Und mittlerweile ist das gemischt, findest du halt beides. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber damals, muss ich sagen, fand ich ja die Enten besser als die Mäuse.
Fand ich auch. Also ich muss sagen, bei Donald Duck und so, da konnte ich noch lachen. teilweise aus den Gründen, die du gesagt hast. Und bei Mickey Mouse wusste ich nie so richtig. Das kam mir so seicht vor irgendwie. So wie so langweilige Comicserien teilweise im Kinderprogramm. Mir fällt gerade keiner ein. Aber
auch nicht unbedingt. Also ich fand das irgendwie ganz interessant, weil es gab in diesen Mickey Mouse-Teilen, jedenfalls früher, die waren in der Retroperspektive deutlich erwachsener. Also es gab...
Vielleicht habe ich es nicht verstanden. Das will ich auch nicht ausschließen.
Wie... Detektivgeschichten und sowas, wo halt dann irgendwie Mickey Mouse halt im typischen Trenchcoat, Kragen hochgeschlagen, durch die Gegend läuft und versucht, Kriminalfälle aufzudecken und sowas. Also das ist eine andere Art, Geschichten zu erzählen als in Entenhausen bei den Enten. Aber andererseits, und es gab zum Beispiel, da kann ich mich noch super dran erinnern, es gibt eine James-Bond-Parodie, von, das, auch so ein, das zieht sich auch so durch die lustigen Taschenbücher, dass du halt Indiana Goof hast zum Beispiel, also, und es gibt eine Star Wars Parodie, teilweise mit den Enten, teilweise mit den Mäusen, und es gibt eine richtig geile Folge mit Mickey Mouse, wo er halt irgendwie Goldfinger nacherzählt, aber halt neu interpretiert sozusagen, und das ist halt alles ein bisschen düsterer als ich glaube, das trifft es, also das Wort düsterer. Mickey Mouse kann düsterer sein als die Ducks das jemals wären.
Okay. Also daran, dass der Mickey oft Privatdetektiv war, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich glaube, das war so eine Zeit lang zumindest auch immer seine Hauptbeschäftigung, ne? Mhm. So. Und aber die Panzerknacker, waren die Gegenspieler von Mickey Mouse oder von Dagobert?
Nein, von Dagobert. Wollten immer den Geldspeicher eindringen und den Geldspeicher knacken.
Richtig. Hat Mickey Mouse auch mal gegen die Panzerknacker ermittelt eigentlich?
Ich glaube, es gibt ein oder zwei lustige Taschenbücher, wo sich die Zeitlinien kreuzen sozusagen. Also es war immer relativ strikt getrennt, die Enten und die Mäuse. Aber es gab dann auch so ein paar Gelegenheiten, wo sich das gekreuzt hat. Es gab zum
Beispiel Crossover. Da freuen sich die Fans.
Es gab zwei lustige Taschenbücher, das hieß, glaube ich, die Tierkreiszeichen. Wenn ich mich richtig erinnere. Und da geht es um die Sternzeichen,
möglicherweise.
12 Sternzeichen. Und es geht irgendwie darum, dass man irgendwie einen runden Anhänger zusammensetzen muss, der aus den 12 Tierkreiszeichen besteht. Und jede Geschichte dreht sich halt um ein Tierkreiszeichen. Aha. Was halt irgendwie, was weiß ich, mit einer Jungfrau zu tun hat oder mit einem Skorpion oder mit einem Krebs oder was weiß ich was. Also Dagobert macht sich auf die Suche nach den Tierkreiszeichen und engagiert quasi Mickey Mouse. Und es geht über zwei Hefte, was auch irgendwie sehr spannend ist. Also das war, glaube ich, auch ein Novum damals, dass man irgendwie eine Geschichte über zwei Hefte erzählt. Und das ist so eine Gelegenheit, dann kann ich mich, glaube ich, daran erinnern, dass zu den Olympischen Spielen in Seoul, wann waren die, 88? Irgendwann um den Dreh rum. Also quasi einen monothematischen Band gab, in dem, glaube ich, auch Dagobert und Mickey zusammengearbeitet haben.
Ah ja. Wie war das überhaupt mit den Heften? Haben die sich die Geschichten überschnitten mit den, es gibt ja Mickey Mouse Hefte und ich glaube, es gibt auch Donald Duck Hefte. Und war das dann quasi so eine Art Sammelband dann auch für diese Heftgeschichten oder war das immer was Eigenes?
Ja, das ist eine gute Frage. Da hab ich auch keine Ahnung von. Ich habe also die Hefte wesentlich seltener gelesen als die lustigen Taschenbücher.
Mir kam dieses Mickey Mouse Heft immer vor wie ein Yps für Dumme. Weil bei Yps gab es immer was Originelles und irgendwie was mit Wissenschaft und so. Und bei Mickey Mouse gab es dann so Klebetattoos oder so Abziehtattoos oder so so ein Lineal mit einem Mickey Mouse Kopf drauf oder so.
Ich glaube, die richtig krassen Donaldisten, die verachten auch das lustige Taschenbuch, weil es halt kein Karl Barks ist, sondern halt irgendwie meistens italienische Zeichner oder sowas. Die Qualität variiert auch wirklich extrem. Also sowohl inhaltlich als auch optisch von Geschichte zu Geschichte. Und dann gibt es ja die ganz furchtbaren Einseiter, wo halt irgendwie auf einer Seite eine Geschichte erzählt wird und du denkst so manchmal so, um Himmels Willen ist das schlecht. Es gibt zum Beispiel eine, die ist sowohl inhaltlich als auch optisch absolut grottig. Das ist, glaube ich, das Schlechteste, was ich je aus dem Disney-Versum gesehen habe. Und zwar irgendwie Donald und die Kinder verbringen halt einen faulen Sonntag. Und dann auf einmal sagt jemand, oh, da ist Onkel Dagobert im Anmarsch. Und dann fangen sie halt an, irgendwie sich umzuziehen, schnell den Schlafi ausziehen, was Richtiges anziehen, das Zimmer aufräumen und keine Ahnung was. Und dann klingelt halt Onkel Dagobert und sagt, naja, ich bin mit dem Auto liegen geblieben, kannst du mal den Pannenservice rufen? Und Onkel Dagobert sieht auch nicht aus wie Onkel Dagobert. Das sieht halt irgendwie aus wie eine auf Meth gezeichnete Variante von Onkel Dagobert. Es ist einfach ganz, ganz grausig, also inhaltlich und optisch. Ja, und also wie gesagt, die Qualität ist sehr, sehr, sehr wechselhaft. Und ich glaube, deswegen gibt es das auch, gibt es glaube ich auch nur in Deutschland das lustige Taschenbuch, und das sind vorwiegend italienische Resteverwertungen sozusagen, die da reingepackt wurden.
Wo du gerade Donaldisten sagtest, es gibt eine akademische Disziplin Donaldismus, kann man das so sagen?
Kann man fast so sagen, ja. Es gibt da wirklich einen sehr Hardcore-Fanclub, der sich auch nur auf die Werke von Don Rosa, glaube ich, und Karl Barks beruft und alles andere als nicht kanonisch bezeichnet. Damit verpassen sie aber auch so lustige Sachen wie Phantomias zum Beispiel. Der glaube ich auch...
Okay.
Ich bin ja wirklich auch kein Experte. Ich kann halt nur sagen, was ich so gelesen habe. Ich lese halt nur das lustige Taschenbuch. Und ich glaube, der wurde halt mehr oder weniger fürs lustige Taschenbuch erfunden. Auf jeden Fall ist glaube ich, auch Phantomias das, was halt irgendwie das lustige Taschenbuch für mich als Jugendlicher deutlich mehr lesenswerter gemacht hat, als wenn er nicht da gewesen wäre.
Und Phantomias war irgendwie so eine Superhelden-Version oder Superschurken-Version von Donald Duck.
Genau, er ist ein Superheld sozusagen. Also er, ja. Die Hintergrundgeschichte, die ich auch noch nicht gelesen habe, Shame on Me, ist, dass es wohl einen, also in der Entenhausen-Geschichte einen echten Phantomias gab, der mal in den 60ern gelebt hat und dort Heldentaten verbracht hat. Also so ein Gentleman-Ganove nennt man es, glaube ich, ne? Und Donald kommt halt irgendwie in das Schloss von Phantomias und entdeckt das Geheimnis desselbigen und die Ausrüstung von Phantomias und beschließt halt, das Erbe von ihm fortzusetzen. Und ist seitdem halt als Rächer der Enterbten unterwegs nachts. Der Witwen und Waisen.
Behält aus Geheimhaltungsgründen seine Loser-Identität bei im richtigen Leben.
Ja, und zeitgleich ist er noch quasi Agent des Dukschen Geheimdienstes. Und der Oma der Organisation für Monsterabwehr aller Art oder sowas in der Art. Also er hat so viele Nebenjobs und er ist auch noch Doppelduck, also Agent Doppelduck, was auch neuerdings dazugekommen ist. Das ist so quasi die Variante, wir heben das lustige Taschenbuch ins neue Jahrtausend. Und zwar hat man gesagt, okay, man geht irgendwie erzählerisch und optisch neue Wege. Und da gibt es zum Beispiel, die Panels sehen anders aus. Es sieht optisch komplett anders aus als der Rest des lustigen Taschenbuchs, die Geschichten über Doppelduck. Und du hast dort auch Handlungen, die über mehrere Taschenbücher gehen. Das heißt, es geht darum, dass halt irgendwie Donald irgendwann mal morgens aufwacht und feststellt, er hat vergessen, was er in den letzten 48 Stunden gemacht hat. Und er gerät halt irgendwie in so eine Agentengeschichte rein und weiß gar nicht warum. Und stellt fest, dass er irgendwie der Top-Agent der Agentur ist. Also die Agentur heißt es einfach. Dass das irgendwie mit diesen 48 Stunden zusammenhängen muss, an die er sich nicht erinnern kann. Und was in diesen 48 Stunden passiert ist und wer der große Chef ist und warum das alles so passiert, wie es passiert, das wird halt erst im Verlauf von mehreren Geschichten klar. Und das ist so ein bisschen erzählerisches Neuland, was das lustige Taschenbuch damit betreten hat, und das hat mich wieder so ein bisschen gerissen, weil ich habe irgendwann mal aufgehört, das lustige Taschenbuch zu kaufen, und habe dann irgendwann gesagt, ich kaufe mir noch mal eins. Und das war genau zu der Zeit, als Agent Doppelduck rauskam, und dachte ich so, das liest sich ganz gut, das ist ganz interessant. Das hat mich wieder so ein bisschen gepackt, und seitdem kaufe ich es halt wieder ein bisschen. Zeitgleich war allerdings dummerweise diese Phase, in der der Kasperl, wie er liebevoll oder hasserfüllt genannt wird, Hochkonjunktur hatte. Denn irgendwann sind die auf die Idee gekommen, dass Mickey Mouse halt Mickey Mouse ist und gefälligst diese dämlichen Hosen zu tragen hat und nicht mehr. Du erinnerst dich, das ist das, was er halt früher anhatte, diese komische kurze Hose mit dem...
Rote Hose mit dem einen Knopf oder dem einen Gürtel.
Mit dem einen Knopf und dem schräg verlaufenden Hosenträger.
Egal.
Während er früher halt Privatdetektiv war und im Auftrag der Polizei ermittelt hat und keine Ahnung was, halt Trenchcoats getragen hat, sich in Milieus bewegt hat und immer die passende Kleidung anhatte, gab es halt irgendwann mal offensichtlich die Ansage, nein, Mickey Mouse hat jetzt diese kurzen Hosen zu tragen. Und er war kurz der Kohomi, der kurze Hosen-Mickey, oder wie er liebevoll genannt wurde, der Kasperl. Und die Geschichten haben echt gelitten darunter. Ich habe dann diese Mickey-Maus-Geschichten gelesen, habe gedacht so, was ein Scheiß. Was haben die aus dem Mickey gemacht?
Und mit der Hose quasi, ja? Haben die auch ja, seine Geschichten verändert?
Ist seine Würde verloren gegangen. Und er durfte dann irgendwann mal wieder normale Klamotten tragen und dann wurden die Geschichten auch wieder deutlich besser. Also wer sich das ausgedacht hat, irre.
Ja, ich meine, Donald hat nie eine Hose getragen, ne? Soweit ich weiß.
Ja, aber immer ein Handtuch. Wenn er aus der Dusche kam,
hat er ein Handtuch sich umgefickt geworfen.
Warum? Ja.
Und also Doppelduck, gibt es denn jetzt Phantomas noch gleichzeitig? Also wird das auch weitergeführt, diese Geschichte von Phantomas?
Ja, das meinte ich ja. Also der hat so viele Geheimidentitäten, das ist mittlerweile eher unrealistisch.
Unüberschaubar. Ja, vor allem, es gab ja später hinweg. Irgendwann diese Comicserie DuckTales und da haben sie ihn ja ganz rausgenommen, indem sie ihn quasi zur Marine haben einziehen lassen, ihn. Ah. In der ersten Folge. Ich glaube, es gab dann ab und zu nochmal Verweise drauf oder dass er mal einen Brief geschrieben hat oder so.
Mit der komischen Stimme. Das war immer das Furchtbare, wenn Donald Duck halt irgendwie im Fernsehen zu sehen war, dass er diese blöde Stimme hatte.
Sprich doch so irgendwie, oder?
Ja, genau so.
Ja, das war, glaube ich, seine Originalstimme ähnlich. Also ja, die ja dann irgendwie in diesen ganz alten...
Kann sich noch an die ganz... Stimme war auch nicht viel besser. Pluto!
Nee, das fand ich auch ganz furchtbar. Was ich wohl immer cool fand, waren diese ganz alten Donald Duck Zeichentrickfilme, am besten noch mit A-Hörnchen und B-Hörnchen dabei. Also diese richtig geil gezeichneten, die früher dann als Kino im Kino als Vorfilm liefen. Es gab ja mehrere irgendwie Fernsehserien, wo die dann halt auch dann moderner oder man kann auch sagen schlechter gezeichnet waren. Also wie halt in normalen Comicserien, wo dann, wenn die Leute reden, nur der Mund animiert wird und so. Aber bei den alten Filmen war das ja immer wirklich jeder Frame quasi eine komplette Ganzkörperanimation. Und da habe ich drauf gestanden. Kannst du dich noch an die A-Hörnchen und B-Hörnchen Weihnachtsfolge erinnern? Oder wo er campen ist?
Ja.
Und sie dann die Tannenzapfen auf seinen Frühstückstisch fallen lassen?
Ja, so, ja, da weiß dup, ich das dup,
das fand ich super. Und da fand ich diese Taschenbücher nämlich immer so meilenweit entfernt von. Das war ungefähr so wie auch diese alten Tom und Jerry Comics, also auch die alten Filme jetzt, die halt auch noch so aufwendig waren, immer zu Orchestermusik und total aufwendig. Und dann gab es nachher auch da Comichefte von und die waren halt von der Witzigkeit her. Vielleicht waren die ein bisschen erwachsener und so, aber ich konnte da längst nicht so drüber lachen wie über die Filme, die ich halt aus dem Fernseher kannte. Die liefen, glaube ich, nachmittags irgendwie nach der Sendepause immer so eine Viertelstunde lang, kann das sein? Naja.
Tom und Jerry. Es gab, ich habe dem letzten genannt, es gab zwei Varianten von Tom und Jerry. Es gab das mit dem Buch, wo er das Buch liest, mit Udo Jürgens, vielen Dank für die Blumen.
Ja.
Und dann gab es noch eine Spätabends-Version, wo dann die Sachen liefen, die man im Nachmittagsprogramm nicht zeigen wollte.
Und ich kann mich auch daran erinnern, dass das oft dieselben Geschichten waren, bloß für diese vielen Dank für die Blumen-Variante. Da waren teilweise die einzelnen Episoden, waren dann nur Ausschnitte aus quasi den großen alten Folgen, aus den längeren alten Folgen. Also das setzte dann schon mitten in der Verfolgungsjagd ein, wo wir die ganze Vorgeschichte haben, dann weggelassen. So. Und dann gab es später nochmal von Tom und Jerry auch noch so eine Zeichentrickserie, wo die, also erstmal lief immer so eine komische Synthesizer-Musik, also im Gegensatz zu früher, wo es halt immer so eine orchestrale Begleitung war. Und die waren auch komisch gezeichnet, die hatten immer die Schultern so hochgezogen und irgendwie guckten die immer so von unten nach oben, so mit dem Kopf immer so leicht gesenkt. Das sah total merkwürdig aus. Okay. Aber ich glaube, ich schweife jetzt etwas sehr ab vom Thema.
Dann schweife ich noch mehr ab und sage, es gibt ja gerade auch im Porno-Bereich, habe ich mal gehört.
Das ist ein Sprung.
Ja, ne?
Ja, man muss drüber reden, worauf man sich auskennt, ne?
Das ist ja. Die Variante, dass du quasi aus dem Hardcore und Softcore schneidest.
Ja.
Indem du einfach die sehr expliziten Szenen rauscuttest. Und dann kannst du es quasi im RTL-Spätprogramm laufen lassen in den 90ern, aber das gleiche halt auch als Hardcore vermarkten, wo dann hier richtig gepimpert wird.
Das gab es aber auch bei den Actionfilmen.
Ja. Was habe ich jetzt gehört?
Gibt es auch immer noch, glaube ich, soweit ich weiß. Das hat sich ja nicht viel geändert.
Interessant, aber lass uns mal wieder zum lustigen Thema. Taschenbuch kommen. Wie kommen wir von Pornos zum lustigen Taschenbuch?
Ja, das Hosenthema vielleicht.
Ja, Donald Duck trägt keine Hose, genau. Also man muss auch dazu sagen, dass in den ersten lustigen Taschenbuchausgaben nur jede zweite Seite oder jede zweite Doppelseite farbig war. Alles andere war schwarz-weiß. Kannst du dich daran erinnern? Und dann wurde ab Band 119 nämlich groß beworben, jetzt alle Seiten farbig. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mit einem Band 119 und 120 irgendwas um den Dreh rum auf jeden Fall, als es dann farbig war, komplett nach Spanien gefahren bin mit meinen Eltern. Und ich kann mich immer noch, also das lustige Taschenbuch hat einen ganz speziellen Geruch. Und das erinnert mich bis heute an meinen Urlaub in Spanien. Das ist echt, ich sitze manchmal da, ich ertappe mich
und schnüffel
an meinen lustigen Taschenbüchern.
Das ist Parfüm von meinen alten Ausgaben, die ich dir geschenkt habe. Ja, das war so penetrant, das hat jetzt deine ganzen anderen Taschenbücher kontaminiert.
Geil ist ja auch, im ersten Band der Columbus-Falter gibt es eine Story, in der Donald und die drei Neffen ins Jahr 2001 reisen. Und das ist so abgefahren, weil er trifft sich quasi selber in einer älteren Version und die drei Neffen arbeiten inzwischen halt auf dem Mars, auf der Venus und auf dem Jupiter. Und
sie haben sich getrennt.
Die Fahrzeuge werden atomar betankt, weil die letzten Diesel- oder Benzinfahrzeuge waren in den 80ern und der Tankwart ist ein Roboter. Haben wir alles verpasst irgendwie vor 16 Jahren. Schade eigentlich.
Ja, aber jetzt bis 2030.
Ja, ja.
2030 gibt es endlich atomgetriebene Fahrzeuge.
Ja, jetzt haben wir tatsächlich am 7.11. Band 500 begrüßen können in der Welt.
Und hast ihn gekauft?
Nein, leider nicht. Er war bestimmt in einer Sonderausgabe, weil die halt zu Jubiläumsbänden halt gerne auch mal die Sau rausgelassen haben und dann halt spezielle Einbände gemacht haben. Halt Glitzer, Hologramme mit Prägung, also wo du wirklich drüber fahren konntest, so mit Kontur und sowas. Die haben teilweise jetzt auch Bände rausgebracht. Da konntest du verschiedene Cover zur gleichen Ausgabe besorgen. Da gab es irgendwie eine Story, ja, die Welt wird bunt. Und dann konntest du halt weder ein rotes, ein grünes oder ein blaues dir besorgen. Oder es gab halt eine, da konntest du halt...
Was heißt dir besorgen? Das klingt jetzt irgendwie so...
Ja, gab es im Kiosk halt. Standen halt verschiedene Varianten vom gleichen Band da. Der Inhalt war der gleiche, nur das Cover war ein anderes. Oder gab halt irgendwie eins, da konntest du, glaube ich, Daisy oder Gundel Gaukelei und Gitar. Irgendwie.
Aber haben die nicht auch irgendwie mal die alten Bände nochmal neu aufgelegt?
Bloß ja,
die
haben sie gemacht.
Mit dem Buchrücken, das quasi ein gesamtes Bild ergibt, wenn die nebeneinander stellt, mit der ganzen
Sippe drauf. Ja, genau, also
mit der
Farbe. Und du musstest
dann quasi deine ganzen alten Taschenbücher wegschmeißen und durch neue ersetzen, damit das Bild in der Bücherwand entsteht.
Musstest du nicht, aber wenn du halt Komplettist bist und mittlerweile und jetzt angefangen hast, irgendwie ins lustige Taschenbuchwesen einzusteigen, wäre es, glaube ich, sehr schwierig, halt einen Columbus-Falter aus dem Jahre 67 aufzutreiben. Also haben sie gesagt, okay, für die Sammler bringen wir halt die alten Bände halt nochmal neu raus. Und zwar komplett bunt und in Farbe.
Man sich unterscheiden kann von den alten Ausgaben.
Genau, und die haben auch die legendären Rückenbilder, von denen du schon gesprochen hast, weil wenn man die schön ins Regal stellt, ergibt jedes Jahr halt ein Motiv. Und 2015 müsste es gewesen sein, hatten sie Star Wars.
Ach, mit Maus-Parodie quasi, also als
Disney-Version. Ja, also Donald und alle halt irgendwie als Star Wars-Figuren.
Cool. Wer war denn Mr. Spock? Mickey? Nee.
Mickey wahrscheinlich, wegen der Ohren. Ich habe den letzten Bild vertwittert, da war halt irgendwie...
Luffy ist Worf.
Rey, die vor... Also jetzt sind wir gerade bei Star Wars wieder. Rey, die bei Luke stand und Rey hat so eine komische Frisur und es sieht aus wie Mickey Maus Ohren. Und ich habe gesagt, aha! Jetzt wo Disney Star Wars übernommen hat.
Aber ich glaube, sie hat drei davon, ne? Damit man die noch auseinanderhalten kann, hat sie drei.
Das kann also
wenn man nicht weiß, Mickey oder Rey, dann muss man nur die Nöppel zählen am Kopf.
Aber Fun Fact ist ja, egal in welche Richtung Mickey guckt, seine Ohren sind immer voll zu sehen.
Ja, das ist, glaube ich, Teil der, nicht Corporate Identity, wie nennt man das? Bei der Produkt Identity, Geschmacksmuster mäßig so, die Ohren halt. Ich glaube, es ist auch schwierig, wenn du jetzt irgendwie so im öffentlichen Raum ein Bild machst, wo irgendwas ist, was wie ein Mickey-Maus-Kopf aussieht. Mhm. Das wird ja sofort irgendwie weggeklagt, ne?
Ja.
Also ich hörte schon irgendwie von Leuten, die ihre Bäume irgendwie so geschnitten haben, ihre, wie heißen diese dicht wachsenden, kleinen buschigen Teil, die man gerne in Formen schneidet.
Tu ich das?
Kann sein. Da war mal irgendwas. Da hatte so ein Amerikaner das irgendwie in seiner Hofeinfahrt stehen und dann musste der das abschneiden. Oder anders formen, weil Disney. Die haben es ja, die sind ja. Ich kann mich auch daran erinnern, es gab da irgendwo einen Kindergarten oder so. Die hatten dann ihre Kinder, da hatten dann die Kinder Disney-Köpfe an den Kindergartenhofzaun gemalt. Ja. Die mussten das auch überpinseln, so.
Das haben wir, glaube ich, sogar mal in irgendeiner Episode verlinkt. Das müsste hier in der Folge Möge die Maus mit dir schreien gewesen sein.
Das kann gut sein. Ach Gott, das ist ja, das ist auch schon jetzt auch so 4,5 Jahre her oder so, ne?
Ach, schon, ja, garantiert. Also, ja. Aber eine Star Wars-Parodie gab es halt auch bei, beim lustigen Taschenbuch. Da war halt Goofy der Allmeister. Und
Ich liebe Star Wars-Parodien. Die muss ich mir vielleicht
das war, mal leihen. Das war sehr schön. Also es gibt so ein paar Geschichten, die sich irgendwie sehr positiv irgendwie bei mir eingebrannt haben, wo ich denke, ja, das macht halt Spaß.
Erzähl mal deine Lieblingsgeschichte. Was war deine Lieblingsgeschichte? Hast du eine?
Nee, schwer zu sagen. Also ich fand diese Goldfinger-Parodie damals schon ziemlich geil und heute auch.
Die sind immer einfach.
Naja, und ach ja, bei Mickey Mouse mit Professor Zapotec, also Mickey Mouse kann dann irgendwann noch Zeit reisen und sowas. Und Goofy hat ja auch eine Tarnidentität als Super Goof. Wenn er diese Zaubererdnüsse isst.
Ja, genau.
Also gerade er diesen komischen Schlafanzug an und kann halt irgendwie fliegen und sowas.
Die Goofy mochte ich auch immer gerne. Und Gustav Gans kann ich mich noch erinnern. Das war immer irgendwie auch in Entenhausen. Das war mal der dumme Cousin, auch Cousin wahrscheinlich, ne? Ja,
ja, der immer Glück hat.
Genau. So ein bisschen im Gegensatz zu Donald halt.
Also lustige Taschenbuch ist immer so eine Wundertüte. Man weiß nie, was man kriegt. Und es gibt aber auch eine wüste Community um dieses Ding rum. Also wenn ich dann irgendwie das lustige Taschenbuch bekommen habe und habe dann irgendwie so die Geschichten gelesen und habe gedacht so, naja, die war gut, die war nicht so. Dann gibt es halt irgendwie ein Forum im Internet, wo man halt reingucken kann und dann werden halt die Geschichten jeweils auseinandergenommen im aktuellen lustigen Taschenbuch. Und es ist erstaunlich, wie die Meinungen so auseinandergehen.
Gibt es bestimmt auch schon einen Podcast zu, oder?
Ich glaube nicht.
Oder zumindest einen YouTube-Kanal.
Wir suchen mal. Also gibt es einen lustigen Taschenbuch-Podcast, was ja eigentlich auf der Hand läge, weil das kommt ja jeden Monat raus. Dann könnte man jeden Monat eine Folge rausbringen. Wobei, über Comics zu reden, ist, glaube ich, sehr schwierig.
Und für YouTube auch nicht so unbedingt geeignet. Du musst ja den Comic abfilmen irgendwie und das bewegt sich ja auch nicht dann so. Das
dann kommt ja Disney und haut dir ja mit der Copyright-Kreuze
richtig, das darfst du das ja auch nicht. Ja, schwierig. Vielleicht nur das Cover zeigen oder so die ganze Zeit.
Ja, aber du hast mir ja, wie gesagt, die kompletten Bände, die du hattest, überlassen. Warum hast du irgendwie nie Interesse gezeigt am lustigen Taschenbuch?
Also ich habe die schon alle gelesen, auf alle Fälle. Und ich musste halt, als ich umgezogen bin, und das war noch früher, ich musste mein Zimmer ausmisten, weil ich einfach schon zu viel Kram hatte. Also allein die Asterix und Lucky Luke Sammlung, die nimmt ja schon... Naja, mit Tim und Struppi zusammen sind es ungefähr einen Meter Platz weg. Und da habe ich so überlegt, so was von deinen Comics, von deinen zahlreichen Comics entsorgst du jetzt? Ich hatte auch Ips-Hefte und da habe ich dann irgendwann gedacht, so, nee, so richtig toll fandst du die irgendwie nicht. Und jetzt im direkten Vergleich zu Asterix stinken die irgendwie ziemlich ab. Und dann hatte ich die weggetan. Habe es auch nicht so unbedingt bereut, jetzt muss ich sagen, im Nachhinein. Ja. Ich bin damit irgendwie nicht so richtig, Ich habe auch schon jetzt im Vorfeld überlegt, so was eigentlich mein Gefühl dazu sein. Es war unterhaltsam. Ich habe es halt gelesen, so wie ich halt auch Knacks-Hefte gelesen habe. Und Knacks muss ich jetzt auch nicht mehr haben. Ich glaube, ich habe mir sogar noch dem letzten Mal irgendwie, als ich in der Sparkasse war, so ein Ding mitgenommen.
Ja, ich auch.
Und habe die halt gelesen und sagte so, ja, die sind ungefähr so spannend wie diese Huba-Buba-Comics. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, kann
ich. Huba-Buba hat immer so halbseitige Comic-Anzeigen in der Ips geschaltet. Manchmal gab es sogar dann irgendwie so einen Huba-Buba-Comic dazu. Ich kann mich erinnern, da gab es in der Yps-Zeitung einmal als Bastelbogen, da war immer so ein Bastelpappbogen mit drin, wo man nicht mal schneiden musste, sondern einfach die Sachen rausdrücken konnte, ein Kaugummi-Blasen-Durchmesser-Messer. Also ja, so eine Zange, mehr oder weniger, mit so einem Gelenk. Und da kannst du
mit einer Huba-Buba-Packung.
stimmt, sogar noch mit einer Huber-Bur-Packung. Also so wurden wir dann schon irgendwie auf Süßigkeiten durch unsere Comic-Lektüre angefixt.
Wobei man ja sagen muss, dass damals die Kaugummis alle nach Grünkohl schmeckten. Und,
nee, fand ich jetzt aber nicht.
Nein, also die normalen Kaugummis.
Ach so. Und
Huber-Bur halt eine geschmackliche Offenbarung war.
Die waren so gemein. Die hatten immer im ersten Moment so diesen Geschmack von Süße und Säure und Geschmack irgendwie. So in den ersten Sekunden so eine richtige Explosion im Mund quasi. Ja, es findet eine Party statt und alle haben gleichzeitig gerülpst, so nach dem Motto. Ging aber dann nach wenigen Sekunden weg und man wollte sich ein neues reinschieben, was man dann vielleicht auch gemacht hat als Kind. Und A, war ruckzuck die Packung leer, weil da waren relativ wenige drin, weil die auch relativ groß waren. Und man hatte so einen riesen Klumpen dann im Mund, was natürlich auch größere Blasen dann gegeben hat irgendwie. Aber nach einer Zeit wurden die dann auch zäh und waren nicht mehr elastisch genug, dass man Blasen draus machen konnte. Weiß nicht, ob dich da noch dran erinnerst. Das war immer mein Kampf mit Huber Bubba. Und dann gab es immer diese, das ist so ein bisschen wie bei den Energy-Drinks heute. Da gibt es ja auch zu den Standardvarianten nach und nach immer mehr so exotische Geschmacksrichtungen, die auch wirklich dann teilweise abgefahren schmecken. So Blaubeere oder Apfel oder so, ne? Und das war bei Huber Bubba halt auch immer. Du hattest nicht mal Minze und vielleicht noch Zitrone, was es ja so gab von Wrigley, sondern du hattest halt immer dann noch saure Kirsche und auch Apfel, saure Apfel und so. Ich mochte immer diese künstlichen, extrem übertriebenen Geschmacksdinger so. Was man als Kind vielleicht immer so toll findet. Und vielleicht und auch noch als Erwachsener. So
ein die Wunderkugeln.
Oh, diese ich glaube, im Englischen heißen die Kieferknacker, Jawbreaker.
Okay.
Diese riesen, für Kinder Münder zumindest, riesige Kugeln, total hart. Mit dem Kaugummi in der Mitte, die dann verschiedene Schichten hatten, die alle anders schmeckten. Aber die gibt es bestimmt auch noch.
Ja, ich habe jetzt welche gekauft, damit wir die mal zusammen lutschen können. Aber das ist mittlerweile toll. Auch schon wieder 2 Jahre her. Und ich weiß gar nicht, wo die jetzt mittlerweile rumschibbeln. Aber ich glaube, ich
werde mal laufen.
Egal, die werden nicht schlecht. Wunderkugeln nicht, bitte dich.
Wahrscheinlich haben die Feuchtigkeit gezogen und bilden jetzt in dieser Plastikpackung so einen Schleim. Und alle Geschmäcker haben und Farben haben sich vermischt.
Die sehen aus wie Gremlins, meinst du?
ja, genau wie Gremlins. Und man darf sie auch nicht nach Mitternacht füttern und so.
Ja, aber lustigerweise habe ich halt irgendwie nie mehr Comics gehabt als das lustige Taschenbuch. Ich war nie ein großer Comic-Fan und weiß ich nicht. Aber ich kann mich daran erinnern, dass halt in meinem Freundeskreis halt sehr viele Leute halt die Regale voll lustige Taschenbücher stehen hatten. Also
aber du hast immer auch Ips gelesen. Und in Ips gab es immer einen richtig erwachsenen, also einen großen Comic, in Anführungszeichen, als Fortsetzungsroman. Bist du da nicht angefixt worden, mal was anderes zu lesen?
Das mit dem Wolf fand ich spannend, aber der Rest...
Das Grimm, das fand ich auch klasse. Ja.
Ips ist übrigens wieder eingestellt. Wir haben ja darüber berichtet, dass sie rebootet haben. Und ich glaube, die sind mittlerweile... haben sie angekündigt, dass sie das wieder einstellen werden.
Ja, das ist auch krass. Ich glaube, hätte ich zu dem Alter schon irgendwie zum Beispiel ein Arduino geschenkt bekommen oder in so einem oder so ein Bastelkit für Elektronik oder so, das hätte ich auch geschafft, sag ich mal. Also die Ips-Sachen, was ich eigentlich sagen wollte, war, ich glaube, so gegen heutige Toys oder auch hier Lego Mindstorm und sowas kommt das einfach nicht mehr an. Ich glaube, es gibt einfach interessantere Spielzeuge für bastelaffine Kinder.
Ist ja mehr für unsere Generation gedacht.
Das Ips ist jetzt das Neue. Hm. Ist ja mehr das ist eigentlich Retro. Aus der Powerplay geworden, der Neuauflage. Da haben wir auch drüber gepodcastet schon.
Keine Ahnung. Du sitzt da drüben.
Spalter!
Nee, keine Ahnung. Also müssen wir mal recherchieren. Wir verlinken sie in den Shownotes.
Vielleicht sollte ich mir ausnahmsweise mal aufschreiben, was ich verspreche, nachher in die Shownotes zu bringen. Aber ich finde mein kleines schwarzes Buch, das habe ich liegen lassen. Naja, egal.
Ich habe dagegen mein großes gelbes Buch gefunden, was da heißt, der Columbus-Falter und andere Abenteuer, Nummer 1, Walt Disneys lustige Taschenbücher, 3,50 €.
Erzähl mal, worum ging es in der allerersten Geschichte?
In der allerersten Geschichte ging es um, also die hatten am Anfang immer so eine Rabenhandlung. Also auch bis irgendwie Band irgendwie 150 oder so was, wo halt irgendwie versucht wurde, um halt die einzelnen Geschichten eine Rahmenhandlung zu stricken. Was weiß ich, Donald oder Dagobert wird irgendwie vor Gericht gezerrt, um sich zu rechtfertigen, dass er immer schon zum Nachteil der Entenhausener Bevölkerung gewirkt hätte. Und zu seiner Entlastung erzählt er halt Geschichten aus seinem Leben oder was weiß ich was.
Okay.
Sowas in der Art, also manchmal sehr bemüht. Andere Folge war halt irgendwie Onkel Dagobert erzählt aus seinem Leben, das ist dann wieder besser, wo er halt irgendwie so erzählt, wie jetzt seiner ersten, zweiten, dritten Million, nee, das kommt später erst.
Also oder zu seinem ersten Glücksdollar, gab es da nicht Geschichte um seinen Glückspenny oder Glücksdollar, den
Taler,
ersten Penny, Taler, richtig,
genau,
den er verdient hat.
Es gibt eine Vorgeschichte und die erste Geschichte ist tatsächlich der Columbus-Falter, wo sie diesen Schmetterling suchen.
Ja. Ein total seltenen
dann die Zebramuschel, der Gespensterschatz und dann kommt schon Donald im Jahr 2001.
Tja. Und das war das, was du gerade erzählt hattest, bitte 2001. Genau,
das war das, was ich gerade
erzählt Donald, wo die Neffen sich getrennt haben. Ja, die Neffen, die fand ich eigentlich immer noch ein bisschen cool, muss ich sagen. Obwohl das ja auch so ein bisschen streberhafte Typen waren eigentlich eher. Aber ich mochte immer, wie die zusammengehalten haben und ich mochte, dass die Pfadfinder waren und so.
Und
dass
Sätze
die
immer gegenseitig beendet.
Ihre Sätze. Wir wollen sein, ein einig Volk von Brüdern. Und dass die eigentlich immer die Vernünftigen auch waren. Die waren ja so ein bisschen auch die Lisa Simpson, kann man das sagen? Die Lisa Simpson von Entenhausen?
Ja, kann man so durchaus sagen.
Drei in einer Person.
Es gibt bei Twitter einen Kanal, der nennt sich Good Duck Panels, wo halt jeden Tag halt irgendwie ein Panel aus einem lustigen Taschenbuch getwittert wird. Und ich habe auch schon auf meinem Blog und irgendwie auch mal bei Twitter angefangen, halt Weisheiten aus dem lustigen Taschenbuch. Und da gibt es halt wirklich einige Panels, die sind großartig. Die sprühen vor Wortwitz und zeichnerischen Ideen, aber vor allen Dingen vor Wortwitz. Und die lassen sich wunderbar vertwittern. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge an Geschichten und Panels, wo man denkt so... Ja, aber ich denke, das war immer schon so beim lustigen Taschenbuch. Das lustige Taschenbuch ist, glaube ich, so ein Ding, wo man nicht durch die rosa Brille zurückgucken muss unbedingt und sagen, früher war alles besser. Weil früher war halt auch nicht alles besser beim lustigen Taschenbuch. Und es ist immer noch ziemlich gut. Also wenn man damit aufgewachsen ist, man kann heute, glaube ich, noch bedenkenlos, einfach wenn man eine längere Zugfahrt vor sich hat, in einen Bahnhofskiosk gehen und in das Regal greifen, sich ein lustiges Taschenbuch rausziehen und sagen, okay, macht's gut, ihr Trottel, die nächsten drei Stunden, nee, so lange brauche ich nicht, die nächste Stunde lese ich lustiges Taschenbuch. Bin ich in Entenhausen, das sind gut investierte, mittlerweile 6,50 Euro. Naja. Und ich würde sagen, wenn ihr Interesse habt am lustigen Taschenbuch, dann schreibt an den E-Happer Verlag GmbH Abteilung 297 in 7000 Stuttgart 1 Postfach 1215.
Viel Glück. Meinst du, es gibt noch irgendwelche Rentner, die noch die alten Postleitzahlen benutzen? So entweder aus Demenz oder aus Trotz, aus Sturheit?
Bestimmt. Ich mach das noch so.
Uns haben früher auch immer vier Zahlen gereicht.
Schickt einen frankierten Post um Rückumschlag.
Genau. An. ZDF, Stichwort Fernsehgarten, 2001-100.
Siehst du, du weißt es noch.
Ah, furchtbar.
Nein. Schickt uns Feedback, Rückmeldung. Wie fandet ihr das lustige Taschenbuch? Oder schickt uns irgendwas anderes. Auf jeden Fall schickt uns was. Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Alaaf und Hilau.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.